HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Irgendwo im Süden Israels, zwischen Arad und dem Toten Meer, treibt Mohammed eine Herde Ziegen in einer Staubwolke vor sich her. Auch wenn keine befestigte Straße in die sandigen Hügel führt und sein Zuhause auf keiner Landkarte zu finden ist, der 12-Jährige kennt sich aus in der Negev-Wüste. Hier hat der Sommer alles so sonnenverbrannt, dass Mohammed lange suchen muss, um Grünes zu finden für seine Tiere.
Ich gehe mit den Ziegen auch in den Wadi, das ausgetrocknete Flussbett dort. Neulich ist ein Zicklein geboren worden und dann gleich noch ein zweites. Ich habe die Zicklein in die Taschen auf dem Esel gepackt und habe sie nach Hause gebracht. Und dann bin ich schnell zurück zur Herde, aber die war verschwunden. Also musste ich sie suchen. Und dann wurde noch ein Zicklein geboren. Das war ein aufregender Tag.
Mohammed ist Beduine und gehört zum Stamm der Mechamde. Die Familie lebt schon immer in der Negev-Wüste. Bis 1948 allerdings an einem anderen Ort. Sein Großvater Ali sitzt auf einer Decke an der Feuerstelle. Vor ihm köcheln Tee und Kaffee in rußgeschwärzten silberfarbenen Kannen. Er lehnt an großen Kissen und erinnert sich.
Ich wurde in Kurnub in der Negev-Wüste geboren, ungefähr 50 Kilometer von hier. Als der Staat Israel gegründet wurde, hat man uns ins Zelotental umgesiedelt. Man sagte zu uns, dieses Gebiet ist für euch geeignet. Und man legte uns hierher eine Wasserleitung. Sie sagten zu uns, das Wasser ist für euch umsonst. Hier könnt ihr eure Zelte aufschlagen und eure Tiere weiden und ihr müsst auch keine Pacht zahlen. Aber wir durften nicht mehr mit unseren Tieren umherziehen. Wir mussten sesshaft werden. Wir haben auch Angst, von hier wegzugehen. Denn das Land gehört dem Staat Israel. Und wenn wir weggehen, dürfen wir nicht mehr zurückkommen.
Die Wellblechhütten der Familie schmiegen sich in gelbsandige Hügel. Schafe und Ziegen drängeln hinter Drahtzäunen. Ein paar Kamele sind der Stolz der Jungs der Familie. Hunde laufen bellend um das Gatter. Sie wachen vor allem nachts, wenn sich Wölfe, Schakale und Hyänen nähern. Auch Leoparden sind in der Negev-Wüste immer auf der Suche nach leichter Beute. Ali, nach seiner Schätzung 85 Jahre alt, hat in einer Pfanne auf offenem Feuer Kaffeebohnen geröstet. Er trägt einen buschigen Oberlippenbart unter der strahlend weißen Kopfbedeckung Kefir. Ali stößt die duftenden Bohnen in einem Rhythmus, der weit in die Wüste hinaus zu hören ist. Das gilt Gästen als Einladung. Ali sagt, Gastfreundschaft sei bei Beduinen ein hohes Gut und die meisten Beduinen seien heute loyale Staatsbürger Israels. Viele sind bei der Armee gefragt, weil sie zuverlässig sind und hervorragende Spurenleser.
Nach der israelischen Staatsgründung war hier nur Wüste und Sand. Es gab noch nicht mal Traktoren und Bulldozer, um hier Straßen zu bauen. Aber da war man dankbar für die Beduinen. Sie dienten als billige Arbeitskräfte. Und später, als hier eine Militäreinheit aufgebaut wurde, wurden Kamele gebraucht. Jede Beduinenfamilie musste ein Kamel abgeben. Zurückbekommen haben wir die Tiere nie. Wir haben dem Staat immer gegeben. Wenn wir aber um Hilfe bitten, werden wir allein gelassen.
Nach der Staatsgründung hätte ihnen vor allem die sogenannte Grüne Patrouille das Leben schwer gemacht. Die Grüne Patrouille, eine Spezialeinheit, die auch mit Gewalt dafür sorgte, dass Beduinen auf dem ihnen zugewiesenen Stück Land bleiben.
Als wir in den 50er Jahren hierher kamen, war hier alles militärische Sperrzone. Und wenn wir von unseren üblichen Wegen abgingen und erwischt wurden, haben sie uns auf Lastwagen geladen und nach Beersheba gebracht. Was mit unseren Ziegen, Schafen und Kamelen wurde, war ihnen egal. In Beersheba mussten wir Strafe zahlen, dann erst wurden wir freigelassen. Wir hatten damals keine Autos und mussten den weiten Weg zu Fuß zurückgehen, 50 Kilometer. Und dann erst konnten wir unsere Schafe und Ziegen wieder einfangen.
Ali Mechamde hat heute die Zusage, dass sein Stamm in dem Tal zwischen Arad und Totem Meer bleiben darf. Das Problem aber, das Land für die Familie ist begrenzt. Es reicht nur für ihn, seine zwei Frauen und die Familie seines ältesten Sohnes Id Ibn Ali.
Das größte Problem ist, dass unsere Familie zwar größer wird, wir aber nicht mehr Platz zur Verfügung haben. Ich habe 12 Kinder, aber wir dürfen nur auf einer kleinen Fläche unsere Zelte und Hütten aufbauen. Außerdem ist es verboten, mit Zement zu bauen. Das würde sofort abgerissen werden. Wenn ich feste Häuser bauen wollte, müsste ich umziehen. Aber was will ich in einer Stadt? Hier lebe ich viel lieber.
Sein Vater Ali kann weder lesen noch schreiben. Id aber hat eine Ausbildung zum Ranger gemacht und arbeitet in den Nationalparks der Negerwüste. Einer seiner Söhne ist Rechtsanwalt, eine Tochter Krankenschwester. Alle Kinder machen Abitur. Ein weiter Weg, vor allem geografisch. Morgens geht's zu Fuß durch die Wüste, über mehrere Hügel bis zur Straße, wo sie den Schulbus erwischen müssen. Dennoch, für den 12-jährigen Mohammed ein Highlight des Tages.
Meine Familie ist mir sehr wichtig. Ich mag es, bei den Kamelen draußen zu sein, die Ziegen und Schafe zu hüten. Aber ich fahre auch sehr gerne Fahrrad und mag die Schule. Ich gehe zur Schule, weil ich dort alles fragen kann, was ich zu Hause nicht lerne. Ich mag Rechnen, Geschichte, Arabisch und den Umgang mit Computern. Mädchen und Jungs lernen zusammen, aber wir sind nur Beduinen in der Klasse.
Am nördlichen Ende der Negev-Wüste liegt Rahat. Rund 70.000 Menschen leben hier. In einer der Moscheen ruft der Muezzin zum Gebet. Über Lautsprecher ist seine Stimme weit zu hören. Rahat ist eine der Siedlungen, die von israelischen Städteplanern auf dem Reißbrett entworfen wurde. Ausschließlich für Beduinen. In den 70er Jahren haben viele Familien nur zögerlich Grundstücke gekauft. Heute aber teilen sich einige Beduinenstämme ganze Stadtviertel. Der Vorteil? Es gibt Schulen vor Ort, Geschäfte, Kanalisation, fließendes Wasser, Elektrizität und ein Sozialprojekt. Es heißt A New Dawn in the Negev, ein Neuanfang in der Negev-Wüste. Sozialarbeiter Jamal Agrinawi sagt, bei 15% Schulabbrecherquote und einer hohen Arbeitslosigkeit sei das mehr als notwendig.
Unsere Gemeinschaft ist immer noch dabei, einen gewaltigen Übergang zu bewältigen. Zum Teil haben noch die Väter und Großväter im Zelt in der Wüste gelebt, aber die Jugend will mit der Zeit gehen. Sie muss sich anderen Herausforderungen stellen, als es ihre Eltern getan haben. Das führt zu echten Identitätskrisen. Sie fühlen sich alleingelassen und keiner hilft ihnen dabei, herauszufinden, wer sie sind und wohin sie wollen.
Glücklich sollen seine Töchter sein und ihre Ziele verfolgen. Das wünscht sich Yosef Al-Grinawi. Er hat sein Haus geöffnet für die Besucher. Im Hof blühen rote und pinkfarbene Bougainvillea. Ein heller Steinfußboden führt ins Wohnzimmer. Im Hintergrund flimmern lautlos Nachrichten über den Bildschirm. Der Wohnzimmertisch verschwindet fast unter großen Platten mit Salaten, Pita und Falafeln. Beduinische Gastfreundschaft eben. Und Yosef sagt, warum seine Töchter sich nicht nur akademisch bilden sollen.
Nachdem meine ältere Tochter schon Klavier gelernt hat, war es normal, dass die jüngere Geige lernt. Für uns ist westliche Bildung sehr wichtig. Tatsächlich lernen meine Töchter eher Beethoven und Mozart als die traditionelle beduinische Musik. Für mich ist das in Ordnung. Meine Kinder gehören einer anderen Generation an und verfolgen ihren eigenen Weg. Und für sie ist die europäische Musik eben interessanter als die traditionell beduinische.
Seine Tochter Mai geht gemeinsam mit jüdischen Kindern in eine Geigenklasse in Beersheba. Ihr Ziel ist es, irgendwann das Konservatorium zu besuchen. Noch aber hapert's nicht nur an der Übung, sondern vor allem auch an einer gemeinsamen Sprache.
كمان حلو كنت اشوفه وانا صغيره في التلفزيونات في الكرتون.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich schon als kleines Kind im Fernsehen zum ersten Mal die Geige gesehen habe. Ich fand das toll, wie der Bogen über die Saiten gestrichen hat. Und heute in der Geigenklasse in Beersheba fühle ich mich zu Hause. Und da ist es egal, ob meine Mitschüler jüdisch sind oder arabisch. Ich fühle mich dort wohl. Wir stehen natürlich noch am Anfang. Und richtige jüdische Freunde habe ich noch nicht gefunden. Klar, wir sprechen unterschiedliche Sprachen, Arabisch und Hebräisch.
Die Familie Al-Grinawi verzichtet weitgehend auf arabisches Fernsehen. Die Töchter sollen fließend Hebräisch sprechen lernen. Mutter Hiam stammt aus dem Norden Israels. Für sie ist das eine Selbstverständlichkeit.
Wir sind ein Teil der israelischen Gesellschaft. In dem Bewusstsein bin ich aufgewachsen. Aber es ist normal in Israel, dass man zwar zusammen lebt, aber jeder seine eigene Kultur hat. Und jeder sollte die Kultur des anderen respektieren. Als ich Kind war, war das noch anders. Da lebten Juden strikt getrennt von Arabern, also auch von Beduinen. Ich hätte selbst gerne klassische Musik gelernt. Aber heute kann ich es wenigstens meinen Töchtern ermöglichen.
Sozialarbeiter Jamal Al-Grinawi sagt, die erste Streicherklasse für Beduinen in Rahat könne nur ein Anfang sein. Er sagt, bei vielen Jugendlichen ohne Perspektive bräuchte es auch in anderen Beduinenstädten ähnliche Projekte. Einen Neuanfang in der Negev-Wüste.
Mehr als 60% der Bevölkerung sind Jugendliche und Kinder. Dieser Teil der Gesellschaft ist unsichtbar, hat keine Lobby. Ich hoffe, dass unsere Saat aufgeht und sich diese Idee auch in anderen Beduinenstädten herumspricht. Bislang gibt es selbst hier in Rahat so gut wie keine Freizeitangebote für Jugendliche und Kinder. Ein Sozialzentrum für 70.000 Menschen, das ist zu wenig.
Dennoch will der Sozialarbeiter jungen Beduinen wieder alte Traditionen nahebringen. Und dazu zählt auch die Rababa, die traditionelle Beduinengeige. Sie ist nur noch selten zu hören. Meist wird Salman Taraben von Touristen gebucht. Er spielt die Rababa hauptberuflich.
Die Jugend will heute vor allem die moderne, die westliche Musik. Aber Gott sei Dank kann man die Rababa in Jugendzentren wie hier in Rahat wieder lernen. Die alten Bräuche dürfen nicht vergessen werden. Und zum Glück merke ich es bei meinen Aufträgen. Die traditionelle Musik wird immer häufiger bei Beduinenhochzeiten gespielt. Wer seinen Ursprung nicht kennt, ist auch nicht offen für das Neue. Deshalb ist es so wichtig, die Tradition der Beduinen zu bewahren. Man muss seine Vergangenheit kennen, auch wenn wir von manchen belächelt werden. Die Musik, die wir auf Hochzeiten spielen, zeigt zumindest ein bisschen von unserer ursprünglichen Kultur.
Rund 220.000 Beduinen leben heute noch in der Negev-Wüste, auf einer Fläche, die mehr als die Hälfte des Staates Israels einnimmt. Weite Teile sind Naturreservate und militärische Sperrgebiete. Der erste israelische Ministerpräsident David Ben-Gurion wollte die Wüste besiedeln. Er sah die Zukunft Israels in der Negev. Tatsächlich aber sind dem nicht viele jüdische Israelis gefolgt. Die meisten leben in Städten wie Beersheba, Arad und Eilat. Man müsse also den Beduinen dankbar sein, dass sie auf dem kargen Boden leben wollen, sagt die jüdische Menschenrechtsaktivistin Haya Noach. Nicht immer aber werde es ihnen leicht gemacht.
Wir reden hier über Bürger des Staates Israel. Sie gehen zur Wahl, sie haben einen israelischen Pass. Aber der Staat behandelt sie wie Bürger zweiter Klasse. Das erzählen mir viele Beduinen. Sie fühlen sich nicht, als ob sie gleiche Rechte hätten wie jüdische Israelis. Sie fühlen sich diskriminiert. Dabei ist die Negev-Wüste enorm groß. 60% der Staatsfläche besteht aus der Negev. Eigentlich gibt's Platz für jeden, der hier wohnen möchte. Nur wollen kaum Juden hier leben. Im Gegenteil, viele ziehen weg von hier. Mit den Beduinen gibt's eine einheimische Bevölkerung, die hier auch wirklich leben möchte. Aber der Staat lässt sie nicht.
Here you have an indigenous population that wants to live here and the state doesn't let them live.
Haya Noach beklagt, dass immer wieder nicht anerkannte Beduinensiedlungen zerstört werden. Es gebe Pläne, rund 40.000 Beduinen in Städten anzusiedeln.
Jedes Jahr werden in der Negev-Wüste Beduinenunterkünfte abgerissen. Dabei müsste eigentlich gebaut werden. Denn unter den Beduinen gibt es jährlich etwa 2500 Hochzeiten. Das heißt, die Paare brauchen Platz. Die Zerstörung ihrer Häuser sät großes Misstrauen dem israelischen Staat gegenüber. Viele Beduinen erleben den Staat nur in Gestalt von Polizei und Bulldozern. Gleichzeitig sehen sie, dass illegale jüdische Siedlungen diesen Widerstand nicht spüren. Die haben Elektrizität, die haben Wasser. All das gibt es in den nicht anerkannten Beduinensiedlungen nicht.
Wenn Beduinen schon nicht mehr als Nomaden durch die Wüste ziehen dürften, dann müssten sie zumindest mehr Land bekommen. Doch mit dieser Forderung steht Haya Noach weitgehend alleine.
Manchmal findet man rund 100 Menschen, die auf 800 Quadratmetern zusammenwohnen. Am Anfang hat der Vater ein Haus gebaut. Später bekommt er für seine Söhne kein weiteres Land, sodass alle auf dem gleichen engen Platz Häuser bauen. Und wenn das 5, 6 oder 10 Söhne sind, dann kommt schnell eine Großfamilie zusammen. Das sieht dann aus wie in einem Flüchtlingscamp. Und wenn die Menschen so dicht aufeinander wohnen, kann das auch Probleme provozieren. Alkoholismus, Drogen, Gewalt in der Familie. Und das in fast jeder dritten Familie, die viel Ehe praktiziert wird, macht die Sache auch nicht einfacher.
Suad Abu Ajaj lädt zum Kaffee-Ritual. Sie trägt ein rotes Kopftuch, den Hijab. Sie ist es gewohnt, vor vielen Menschen zu sprechen. Seit mehr als 20 Jahren lebt sie mit Mann und Kindern in Kuseife. Auch das ist ein auf dem Reißbrett entstandenes Beduinendorf.
Ich arbeite in der Tourismusbranche. In Beduinenhotels zeige ich interessierten Touristen, wie Beduinenfrauen früher gelebt haben. Aber auch in unserer eigenen Gesellschaft wissen immer weniger Menschen, wie das Leben in der Wüste früher war. Schulklassen unterrichte ich darin, traditionell Kaffee zuzubereiten und wie man Kleider herstellt und Zelte aus Ziegenhaar. Das sind Generationen, die unsere Kultur fast vergessen haben.
Für Suad war es irgendwann folgerichtig, sich eine Arbeit zu suchen. Auch weil das Leben in der Stadt teuer ist, das Haus abbezahlt werden muss und sie alle Kinder auf die Universität schicken möchte.
Ich habe meinen Mann um Erlaubnis gefragt, ob ich arbeiten gehen kann. Traditionell muss ein Mann zustimmen, bevor eine beduinische Frau das Haus verlässt. Außerdem sind wir sehr religiös und leben nach islamischen Regeln. Aber da alles für die Familie ist, hatte mein Mann nichts dagegen, dass ich arbeiten gehe. Er arbeitet, ich arbeite und alles ist fürs Haus und die Kinder.
Geschätzt mehr als 30% der israelischen Beduinen sind arbeitslos. Bei Frauen ist die Quote deutlich höher. Suad aber ist froh, immer wieder das Haus verlassen zu können. Sie trägt dann keinen Niqab, keinen Gesichtsschleier, wie ihn noch ihre Mutter getragen hat. Auch mit anderen Traditionen würde sie gerne brechen. Obwohl seit 1977 in Israel offiziell verboten, gibt es in vielen Beduinenfamilien nach wie vor die Vielehe.
Mein Mann hat sich eine Zweitfrau genommen und ich habe kein Recht, das abzulehnen, denn die Scharia und unsere Religion erlauben das. Andererseits aber wüsste ich nicht, was das rechtfertigt, dass mein Mann ein zweites Mal geheiratet hat. Ich habe das bis heute nicht geschluckt und werde das wohl auch in Zukunft nicht gut finden. Keine Frau weltweit findet es gut, wenn der Mann eine Zweit-, Dritt- oder Viertfrau nimmt. Aber ich habe beschlossen, mich davon nicht herunterziehen zu lassen. Ich konzentriere mich lieber auf meine Kinder und darauf, dass es uns gut geht.
Ihr Sohn Armin übersetzt, was seine Mutter sagt. Sie sitzt auf einem roten Sofa im Wohnzimmer, ihr Mann lehnt im Türrahmen, Armin sitzt mit dem Laptop auf den Knien daneben. Armin hat in Dresden Medizin studiert, weil er in Israel keinen Studienplatz gefunden hat. Jetzt arbeitet er als Arzt im Krankenhaus in Beersheba. Er versteht, dass seine Mutter mit der Tradition der Vielehe hadert.
Ich selber habe mich über die ganze Sache nicht gefreut, sag ich mal, weil früher hat man das Gefühl, wir sind alle komplett ein Teil. Und als die zweite Frau so noch dazu kam, ja, natürlich hat man sich gefreut, wenn man jedes Mal eine Schwester und einen Bruder bekommen hat, weil das ist dein Blut, das ist deine Schwester und dein Bruder. Aber allein die Tatsache, dass man die Familie viel weniger zusammen gesehen hat, hat es ja wehgetan.
Für ihn selbst, sagt Armin, käme eine polygame Beziehung nicht in Frage. Andere Regeln seiner Gemeinschaft aber müsse er akzeptieren.
Das sind halt die Regeln dieser Kultur. Und es gibt Probleme, wo Israel selber sagt, Leute, da will ich mich nicht einmischen. Ihr müsst mit der Sache klarkommen. Das ist wie ein Gesetzbuch bei uns. Und dieses Gesetzbuch muss halt einfach jeder kennen, was da verboten, was da erlaubt ist. Blutrache, die gibt's immer noch, ja. Leider. Also soweit jemand von deiner Familie, von einer anderen Familie sozusagen getötet, verletzt, da muss auf jeden Fall eine Rache genommen werden. So leben die Beduine leider, ja. Ich finde das selber nicht okay, nee.
In einer Stadt leben oder in der Wüste bleiben. Nicht alle Beduinen können frei entscheiden. Anders als Suad aus der Beduinenstadt Kuseife und Ali Mechamde mit seinem Bruder Musa, der ein paar Hügel weiterlebt. Sie haben ihr Glück gefunden im Tal zwischen Arad und dem Toten Meer.
Ich bin in der Wüste geboren. Für mich gibt's keinen anderen Ort, an dem ich leben möchte.
Das Leben in der Wüste war vollkommen anders. Wir hatten keine Stromleitung und kein fließendes Wasser. Wir haben weit weg von irgendwelchen festen Straßen gelebt. Wir haben unendlich lange Wege zu Fuß zurückgelegt. Dem Wetter im Winter und Sommer war man ausgesetzt. Heute gehe ich aus dem Haus und bin in 2 Minuten beim Supermarkt. Genauso weit ist es zur Bushaltestelle. Das Leben ist viel leichter geworden. Dennoch habe ich mich früher viel freier gefühlt. Man konnte so weit sehen, wie man wollte, ohne dass ein Haus im Weg war. Aber um im Leben weiterzukommen, ist die Stadt der richtige Ort.
In der Wüste bin ich frei. Frei wie der Wind. Ich kann machen, was ich will, kann gehen, wohin ich will. Es ist keine Straße weit und breit. Ich kann draußen unter freiem Himmel schlafen. Diese Freiheit bietet mir nur die Wüste. Und die Ruhe ist hier unendlich. Die Luft ist gesund und sauber. In der Stadt ist überall Lärm. Hier habe ich die absolute Stille.
Ich hatte Regeln, Lachio, Chaim.